Einen wunderschönen guten Tag da draußen. Hier ist das Politopia-Magazin auf 91,8 Megahertz, eurem nicht kommerziellen Stadtradio Radio X. Und auch heute beschäftigen wir uns zwar ganz aktuell mit einer Veranstaltung, die jetzt am Wochenende stattfinden wird, sowohl am 25. als auch am 26. europaweit. Und dazu habe ich zwei Gästinnen eingeladen, einmal die Tabea und die Johanna. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo.
Hallo, hier ist Tabea.
Hallo, guten Tag, hier ist Johanna.
Das freut mich, dass ihr Zeit gefunden habt, hier fürs Politopia-Magazin zu sprechen. Ich freue mich sehr. Es handelt sich um den Housing Action Day und der wird jetzt am kommenden Samstag, den 26. März ab 16 Uhr in der Frankenallee Ecke Hufnagelstraße beginnen. Das ist jetzt aber nicht nur der einzige Tag. Das Housing Action Day ist mittlerweile, soweit ich weiß, der 5. Housing Action Day, und zwar bundesweit. Und auch dieses Jahr geht es natürlich Wohnraum für alle. Es geht darum, dass ja Menschen vor Profite und die Stadt nicht nur den Reichen gehört. Auch diesmal als riesengroßes Motto. Vorab würdet ihr euch kurz mal vorstellen, was sind so deine Hintergründe, dass du an so einem Housing Action Day mitwirkst und was sind deine persönlichen Motivationen?
Vielen Dank, auch für die Einladung vor allem. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin von quasi Beruf Geografin, Stadtgeografin und beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema Wohnen, mit den Themen Stadtentwicklung, vor allem auch Gentrifizierung. Und in Frankfurt bin ich jetzt seit ungefähr 2016, 2017 auch in der Initiative Stadt für alle aktiv. Auf der einen Seite forsche ich zum Thema Wohnen am Humangeografischen Institut in Frankfurt und auf der anderen Seite bin ich eben auch aktiv in der Bewegung und meine Hauptthemen sind dabei so Finanzialisierung, also große Wohnungskonzerne wie Vonovia und Co., die viele auch der ehemals sozial gebundenen Bestände aufkaufen und größtenteils eben Luxus sanieren, wodurch Wohnen eben immer mehr zur Ware wird, sich somit immer weiter weg von dem Grundbedürfnis bewegt. Und mich beschäftigt einfach, wie Reproduktion in der Stadt solidarisch und gerecht organisiert werden kann in Zukunft und eben, wie wir hinkommen zu einer Stadt für alle und gegen die Stadt der Reichen, um nochmal den Slogan vom Housing Action Day mit reinzubringen.
Und bei dir, Johanna?
Danke für die Einladung. Ähnlich wie die Tabea bin ich auch Geografin. Also ich habe auch Humangeografie studiert, bin damals 2010 zum Studium nach Berlin gezogen und das war natürlich auch die Phase, Tabea hat es gerade schon angesprochen, mit der Finanzialisierung, wo dann wirklich massive Mietsteigerungen in ganz Deutschland eigentlich zu verzeichnen sind, insbesondere in den Großstädten, auch ganz besonders in Berlin, wo wirklich innerhalb, also in den 10 Jahren nach 2010 die Mietpreise einfach um 120% gestiegen sind. Ich beschäftige mich ebenso wie die Tabea sowohl wissenschaftlich als auch eben aktivistisch mit dem Thema. Ja, denke auch, also die Wohnungsfrage ist einfach eine sehr zentrale in der Gesellschaft. Durch das Wohnen wird eben ganz viel anderes mitbestimmt, also sowohl, wo kann ich zum Arzt gehen? Welche freundschaftlichen Netzwerke kann man aufbauen in der Nachbarschaft? Ja, wo sind die Kneipen, die Sportvereine? Da hängt so viel dran mit an der Wohnungsfrage. Die entscheidet eben darüber sehr stark über die Lebensqualität, über die Selbstbestimmung, mit der man eben in der Stadt leben kann, wenn es eben zu diesen massiven Mietsteigerungen kommt. Also wie jetzt eben zum Beispiel seit 2010, 11, aber auch schon davor. Also die Wohnungskrise ist leider auch keine neue Erscheinung. Dann ist es einfach eine massive Einschränkung der Lebensqualität und die wir eben so nicht hinnehmen wollen. Deshalb ist es eben einerseits wichtig, sich ja wissenschaftlich mit auseinanderzusetzen, welche Rolle spielt die Wohnungsversorgung ja in der Politik, in der Wirtschaft. Gleichzeitig eben aber auch zu fragen, wie können eigentlich Machtverhältnisse vielleicht auch verschoben werden? Wie können neue Koalitionen gebildet werden? Ja, welche Handlungsoptionen gibt es eben, um da was zu verändern? Und deshalb bin ich auch in der Stadt für alle Gruppe seit ein paar Jahren mittlerweile. Da tauschen wir uns natürlich darüber aus und überlegen uns, wie wir gemeinsam Druck aufbauen können in Frankfurt und auch ja über die Stadtgrenzen hinaus.
Bleiben wir erstmal hier in Frankfurt, berichten, schauen einfach mal darauf, was so die letzten Jahre passiert ist. Eigentlich ist Gentrifizierung schon in den 70er Jahren aufgetaucht. Es gab viele, die das ja auch, ja, ich sag mal, erkannt haben, welche Reaktionen passieren in einer Stadt, wenn Mieten erhöht werden, wenn Menschen aus bestimmten Stadtteilen verdrängt werden. Aber es gibt tatsächlich seit 2010, seit über 10 Jahren, dieses Wort ist extrem ausgebreitet und wird in verschiedenen Kontexten auch genutzt. Und Gentrifizierung ist aber heute eher in der Wohnungspolitik in unserer Sendung gemeint. Und da wollen wir auch den Fokus setzen. Also es ist schon ein, sag ich mal, negatives Narrativ hat dieses Wort. Und deshalb gab es die letzten Jahre auch immer wieder Gentrifizierung stoppen, aufhalten, lebenswerte Stadt schaffen. Das sind ja schon große Worte. Und wenn ich jetzt vielleicht auf unsere Stadt Frankfurt hier drauf blicke, wir haben den Flughafen, wir haben den Industriepark Höchst, es gibt hier Kohlestadtwerke, gibt es hier. Also wir sind eigentlich einer großen, ich sag mal, umweltbelastenden Voraussetzung hier leben wir in dieser Stadt. Trotzdem wird hier immer wieder versucht, ganz viele Bäume abzusägen. Ich bin jetzt am Drosselbad wieder vorbeigefahren. Das waren Bäume, die waren über 200 Jahre alt. Da wird jetzt irgendwie so ein Lego-Blockhaus dahin gebaut. Also mir tut es in der Seele weh, wenn ich da fast täglich vorbeifahre. Vielleicht nochmal an Johanna. Gentrifizierung ist auch ein Wort, das hier bei uns in der Stadt extremst irgendwie die Anerkennung gefunden hat, dass es hier stattfindet. Ich rede jetzt mal ganz speziell über die Grüne Lunge. Und die Grüne Lunge hat die letzten Jahre mit verschiedenen Bürgerinitiativen sich stark engagiert, um zu schauen, wie kann hier eine Stadt überleben, dass sie noch grün bleibt und dass halt eben nicht nur immer wieder neu gebaut wird. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was sind die Bauvorhaben in der Grünen Lunge? Ihr habt auch jetzt neue Verhandlungen, es hat gegeben, oder neue Forderungen und wie sie hier in der Stadtentwicklung angesehen wird.
Die Grüne Lunge, genau, das ist ein Areal mit ganz vielen Kleingärten, aber eben auch sehr viel Stadtnatur, angeschlossen an den Güntersburgpark im Nordend Bornheim. Viele werden es auch kennen, die jetzt die Sendung hören. Das ist eben ein sehr besonderes Areal in Frankfurt. Ganz lang war da noch geplant, eben eine Autobahn durchzuführen. Deshalb waren die Planungen eigentlich bis 2015 so. Genau, und dann ist es eben Bauland geworden oder wurde es als Bauland umgewandelt. Einfach natürlich vor dem Hintergrund, okay, Frankfurt ist eine wachsende Stadt. Man braucht Wohnraum. Es gibt vor allem eben einen Wohnraumbedarf für geringe Einkommen, mittlere Einkommen. Die brauchen dringend bezahlbaren Wohnraum in Frankfurt, einfach aus dem Grund, dass die Mieten so stark gestiegen sind in den letzten Jahren. Was wir aber dann halt gesehen haben bei den Planungen zur Bebauung von der Grünen Lunge, dass da Frankfurt sich natürlich gerne als klimafreundliche Stadt hinstellt, aber im Endeffekt an diesem Punkt eigentlich die wirklich sehr besondere Biodiversität in dem Areal, die ist auch wirklich nochmal deutlich diverser als im Stadtwald zum Beispiel. Also da hat sich dann schnell Protest geregt in der Nachbarschaft aus der Bürgerinitiative zum Beispiel für den Erhalt der Grünen Lunge. Die haben dann da in das Gelände reingegeben und nochmal geguckt, was sind da eigentlich, wie viele Bäume wachsen da. Das sind über 1000 Bäume in dem Areal. Das sind einfach eine riesige, lange Liste an besonderen Arten, die da vorzufinden sind. Dadurch, dass es eben schon so alt ist, das Areal, es ist über 100 Jahre alt. Deshalb sehen wir das einfach als besonders schützenswert auch an. Und jetzt gerade nochmal, dadurch, dass sich die Klimakrise wirklich so rasant zuspitzt, denken wir, man muss da in der Stadtentwicklung einfach Antworten drauf finden. Wie kann man das erhalten? Und wie kann man gleichzeitig aber auch einem Bedarf an bezahlbaren Wohnraum in einer gewissen Weise begegnen durch Neubau. Aber was dann damals da geplant war, das war eben eine Projektentwicklung mit Instone Real Estate. Das ist ein börsennotierter Projektentwickler. Da war absehbar, dass da eben nur zu einem ganz geringen Teil bezahlbarer Wohnraum entsteht und stattdessen eben von der Neubau-Gentrifizierung auszugehen war. Das heißt, dadurch, dass da primär hochpreisiger Wohnraum entstanden wäre, so wie zum Beispiel wir das auch im Europaviertel in ganz extremer Form natürlich beobachten konnten, leider, sowas war einfach zu befürchten, dass das auch in dem Areal stattfindet. Da wäre natürlich gemeinschaftliches Wohnen entstanden, da wären auch ein paar Genossenschaften zum Zug gekommen und Mieter. Fußballsyndikat eventuell, aber zu so einem geringen Anteil, dass sie gesagt haben, die negativen Effekte hätten einfach extrem überwogen. Und wir haben jetzt ja durch eine ganz vielseitige Protestformen, die da in der Bevölkerung auch entwickelt wurden, also wie eben das Bäume kartieren, die Beobachtung der Neubau-Gentrifizierung in anderen Stadtteilen, aber auch letztendlich die Besetzung der Grünen Lunge, konnte das Bauprojekt dann gestoppt werden. Und das ist wirklich ein totaler Erfolg von ganz vielen Initiativen, die sich und Personen, die sich da seit Jahren dann für eingesetzt haben, dass die Pläne da eben nochmal neu aufgerollt werden. Ja, da einfach neue Antworten gefunden werden, die wirklich langfristig bezahlbar und ausschließlich bezahlbaren Wohnraum und eine nachhaltige Stadtentwicklung eben verbinden können. Und
Vielleicht nochmal, kannst du die Forderung, die jetzt ganz aktuell ja seit ein paar Tagen draußen ist, nochmal kurz erläutern?
Genau, es gibt immer eine Koalition von unterschiedlichen Initiativen mit unterschiedlichen politischen Schwerpunkten, die da zusammengekommen ist. Das ist vielleicht auch das Besondere an der Grünen Lunge, dass da wirklich evident wurde, dass man sich einfach mehr mit der Klimaaktivismus verbinden kann oder muss, um eben eine zukunftsfähige von der Stadtentwicklung einzufordern. Also das ist bei der Grünen Lunge passiert. Ich finde es auch einfach total spannend, ne? Selber das mitzuerleben, wie da unterschiedliche Forderungen eben zusammenkommen, die man selber vielleicht jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatte, wo ich auch eher aus dem Wohnungsaktivismus jetzt komme. Wie gesagt, dieser Prozess ist schon länger im Gange. Aber wir haben uns dann überlegt, was sind jetzt eigentlich unsere Forderungen? Weil die Koalition hat ja dann auch auf Hinwirken der Grünen Partei dann beschlossen, okay, das ist wirklich Unsinn, das Gelände direkt komplett zu bebauen. Wir setzen uns für eine Aufhebung von dem Bebauungsplan ein, der eben diese komplette Bebauung vorsieht und sagen, die Bebauung soll nur auf den versiegelten Flächen stattfinden. Das steht im Koalitionsvertrag eben von der Grüne, SPD, FDP und Volt-Koalition. Das wurde da schon verankert. Wir haben jetzt aber leider auch in den letzten Monaten die Beobachtung gemacht, dass da sehr wenig passiert oder bis gar nichts. Ja. Also es ist total schwierig von außen einzuschätzen, wie da jetzt die Pläne im Römer gerade weiterlaufen. Ja. Also ist Instone hat wahrscheinlich nach wie vor die Kaufoption für einen gewissen Anteil der Flächen, der jetzt nicht so gering ist, oder hat da auch schon Flächen erworben. Und wir wollen einfach mit den Forderungen wirklich verhindern, dass es da zu einer weiteren Zersplitterung von den Eigentumsverhältnissen im Areal kommt und fordern die Stadt deshalb auch auf, die gesamten Flächen anzukaufen und entweder in städtische Hand zu überführen oder eben in einer anderen Form des Gemeineigentums, wie zum Beispiel Community Land Trust, zu entwickeln, um so sicherzustellen, dass die Stadt bestimmen kann, was auf diesen Flächen passiert. Dass
somit auch die Bürger
kontrolliert werden kann. Genau.
Das Ganze ist ja tatsächlich so, dass die letzten Monate kaum was passiert ist, zumindest aus den Koalitionen, die du gerade genannt hast. Hast du das Gefühl, dass man alles nochmal von vorne anfangen muss oder seid euch sicher, dass nur die versiegelten Flächen dann letztendlich bebaut werden?
In dieser Koalition von Initiativen, wo wir jetzt eben die Stadt für alle Gruppe, die Bürgerinitiative, Instone stoppen, Grüne Lunge bleibt und Klimatag, da sind wir ganz klar in der Position, dass nur die versiegelten Flächen bebaut werden dürfen und die eben 100%ig langfristig bezahlbarer Wohnraum und Raum für soziale Initiativen und Zusammenkünfte, der eben in Frankfurt auch total fehlt, der da entstehen soll. Und wir fordern eigentlich einen ganz breiten Partizipationsprozess ein und auch nochmal eine neue Erhebung von, welche Räume braucht es eigentlich in der Nachbarschaft für soziale Initiativen, um einfach eine andere Art von Beziehungen da auch aufbauen zu können, die auch langfristig so ein Stadtleben ausmachen können eben. Also wir haben da eigentlich eine klare Position, nur die versiegelten Flächen sollen bebaut werden. Gerade wenn man sich anschaut, wie viel Flächen in der Stadt auch für Straßen, für Autos, für Parkplätze, für Parkflächen verwendet werden. Also da ist auch noch erhebliches Potenzial auf bereits versiegelten Flächen für Entwicklungen, die auch eigentlich genutzt werden können. Deshalb braucht man da nicht die Grünflächen noch zu zerstören und zu zementieren.
Also es klingt so ein bisschen nach eine Neugestaltung von Stadtleben. Also nicht nur halt eben bauen, um zu wohnen, sondern auch bauen, um soziales Gefüge auch zu stärken, wie zum Beispiel für Kinder, für Ältere, Einkaufsmöglichkeiten, auch jetzt mit dieser, ich nenne es jetzt mal grüne Lunge, Gemüseheldinnen und andere Leute, die sich damit beschäftigen, zum Beispiel auch Gemüse dort anzubauen, gemeinsam anzubauen, also auch wieder die Rückkehr, nicht eben in den Supermarkt zu gehen und sich irgendwie in die Zucchini zu holen oder trotzdem da rüber zu laufen und zu gucken, sind die schon gewachsen, als Beispiel jetzt. Also eine ganz andere Art. Ist das eine neue Gestaltung der Stadt? Ist das was vielleicht die neue Zeiten bringen?
Ja, das wäre schön. Also das würden wir uns, glaube ich, alle wünschen, dass da zumindest eben Räume geschaffen werden für einen Austausch. Wie kann eine andere Art von urbaner Landwirtschaft aussehen oder welche Ansprüche gibt es? Also wir kommen jetzt gerade aus, oder beziehungsweise es ist immer noch die Corona-Pandemie und die Ansprüche an Wohnen sind da nochmal ganz stark deutlich geworden. Die haben sich schon stark verändert in den letzten 20 Jahren auch, dadurch, dass sich die Familienkonstellation verändert oder dadurch, dass die Gesellschaft vielleicht ein bisschen älter wird oder so. Welche Ansprüche, welche Formen von barrierefreiem Wohnraum, das sind alles komplexe, also städtebaulich schon ein bisschen komplexere Ideen notwendig, wie sie einfach von profitorientierten Investoren, wie zum Beispiel auch Inst und Real Estate, propagiert werden. Die haben da eigentlich kein Interesse daran, sich da so ausführlich Gedanken drüber zu machen, weil denen geht es halt darum, schnell zu bauen und das weiter zu verkaufen und eben Profit zu machen. Also als Projektentwickler natürlich der Weiterverkauf, aber da geht es eigentlich darum, Wohnraum als Kapitalanlage zu schaffen und nicht als auch eigentlich ein Objekt, über das eine Zukunft in der Gesellschaft ja gebaut wird, die eben deren Ansprüche sich verändern. Und
das war jetzt nochmal ganz kurz ein Überblick über die Grüne Lunge, was geplant wird und wie die Initiative Eine Stadt für alle, unterschiedliche Bürgerinitiativen zum Erhalt der Grünen Lunge am Günthersburgpark, Instant Stoppen, Grüne Lunge bleibt, Klimaattack, das sind die Unterzeichneten, die diese Forderung geben. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei der Hanna, eine kleine kurze Pause für euch. Bis gleich. Wir sind wieder zurück hier und zwar beim Politopia-Magazin. Auch im März geht es hier richtig zur Sache. Tatsächlich gibt es jetzt am kommenden Samstag, den 26. März, eine große Housing Action Day Veranstaltung mit verschiedenen Elementen. Aber bevor wir da zu der Veranstaltung am Samstag kommen, ihr seid jetzt seit ein paar Jahren aktiv dabei und seid natürlich auch als Humangeografin sehr intensiv beschäftigt in dieser Thematik. Könnt ihr mir sagen, was so die letzten 5 Jahre in Frankfurt in der Wohnungspolitik passiert ist? Sind die Bedürfnisse der Menschen hier in der Stadt erfüllt?
Ja, danke für die Frage. Das ist eine sehr spannende Frage. Und um gleich mal einzusteigen, nein, die Bedürfnisse sind nicht alle erfüllt, weil ganze 49% Anrecht auf eine Sozialwohnung im ersten Förderweg hätten, beziehungsweise knapp eben 2/3 sogar auf eine mittelstandsgeförderte Wohnung. Also die meisten Menschen, kann man sagen, die in Frankfurt leben, haben eigentlich Anrecht auf eine geförderte Wohnung. Aber es gibt davon nur noch ganze 8% am Bestand der Mietwohnungen in Frankfurt. Von dem her sagen sogar die Zahlen, nein, die Bedürfnisse sind nicht erfüllt. Und Johanna hat es ja gerade schon erwähnt, durch eben die zunehmende Verwertung von Wohnraum, aber eben auch öffentlichen Stadträumen, kommen wir hin zu so einer anonymisierten, passiven Beziehung der Menschen zu eigentlich ihrer Stadt, die ihnen gehört, weil sie ja auch darin leben. Und mit der Initiative Stadt für alle, weil wir uns nämlich einsetzen für eben eine Stadt für alle, wie der Name der Initiative schon sagt. Wir wollen weg von dieser passiven, anonymen Verwertungslogik hin eben zu einer aktiven Beziehung der Menschen zu ihrer Stadt, dass wieder Aneignung möglich wird, eben auch Diversität und verschiedene Bedürfnisse Platz haben und Menschen miteinander in gemeinsamer Gestaltung und gemeinsamem Dialog ihre Räume und auch eben ihren Wohnraum gestalten können zu Preisen, die leistbar sind. Unsere Initiative heißt Stadt für alle, wem gehört die ABG und hat sich 2015 gegründet. Unser Hauptanliegen, was uns eben auch verbindet mit vielen anderen Initiativen, ist es der kapitalistischen Verwertungslogik, die eben herrscht am Frankfurter Wohnungsmarkt, aber auch an eigentlich den allermeisten anderen globalen oder Metropolen Wohnungsmärkten, eine solidarische und auch kämpferische Perspektive für das Recht auf Stadt für alle entgegenzusetzen. Und wir kämpfen eben gemeinsam vor Ort mit vielen anderen Initiativen gegen diese Instrumentalisierung von Wohn- und Stadtraum zur Gewinnmaximierung. Wir kämpfen gegen Verdrängung. Wir hatten ja vorhin schon den Begriff Gentrifizierung erwähnt, der eigentlich das Phänomen beschreibt, dass eben untere und mittlere Einkommensschichten durch eben besser verdienende Haushalte zunehmend verdrängt werden, also tatsächlich physisch verdrängt werden, rausziehen müssen aus ihren Wohnungen oder eben aber auch in dem Sinne verdrängt werden, dass sich das Umfeld verändert, soziale Beziehungen absterben, die Räume, in denen man sich früher bewegt hat, wo man sich getroffen hat, auf einmal zu Konsumräumen werden und man sich zunehmend eben entfremdet eigentlich von seinem eigenen Zuhause. Und ja, all diese Prozesse bedrohen irgendwie den Zusammenhalt und das Wohlfühlen in der Stadt. Und dem setzen wir eben entgegen, dass wir fordern, dass wir eine lebenswerte Stadt für alle haben, ungeachtet von Herkunft, Aufenthaltsstatus, eben aber auch finanziellen Ressourcen. Und wir möchten eben ausgehen von diesem Politikfeld Wohnen, könnte man sagen, uns für eine Aneignung überhaupt des städtischen Raums einsetzen, für nicht kommerzielle kulturelle Freiräume, für soziale Zentren, also kurzum für ein gutes, solidarisches Zusammenleben, das eben auch im Angesicht der Klimakrise irgendwie langfristig und zukünftigen Generationen ein gutes Leben sichert. Wir hatten ja jetzt schon angesprochen, hier Wohnungspolitik in Frankfurt der letzten Jahre. Um es mal kurz zusammenzufassen, die Stadt Frankfurt ist eigentlich eine sehr diverse Stadt. Einkommen sind ziemlich polarisiert. Wir haben auch einen großen Industriesektor lange Zeit gehabt. Dann gab es in den 70ern, 80ern einen ziemlich drastischen Deindustrialisierungsprozess, der auch viele natürlich, die in dem Sektor beschäftigt waren, stark getroffen hat. Bedingt dadurch hatten wir aber auch sehr viele werkseigene Wohnungen, also einen großen Bestand an sehr einfachen Wohnungen und auch eine sehr durchmischte Bevölkerung von den Einkommen her. Und dann hat Frankfurt aber sich so in den 90ern, 2000ern wirklich gebrandet als Global City, Bankenmetropole. Der Finanzsektor ist stark gewachsen und man wollte auch propagieren, dass eben irgendwie Dienstleistungssektor, Kunst und Kultur und die Besserverdienenden in Frankfurt Platz finden. Und all das wurde eben unter anderem umgesetzt durch Stadtentwicklungs- und Wohnungspolitik. Explizit ging es darum, gut verdienende Haushalte in Anführungszeichen nach Frankfurt zu locken. Da gab es dann viele Sanierungsprogramme in Stadtteilen wie beispielsweise dem Gallus, wo dann auch später seit den 2000ern das neue Europaviertel entstanden ist auf den Flächen des ehemaligen Gleisbettes des Hauptgüterbahnhofs. Also auch da Industriegeschichte, die dann jetzt vermarktet worden ist durch private Entwickler, wo inzwischen Luxuswohntürme stehen und gebaut worden sind. Und all diese Entwicklungen, die Frankfurt ziemlich verwandelt haben, haben eben dazu geführt, dass wohnungspolitische Probleme einen immer größeren Teil der Bevölkerung bedrohen, einfach in ihrem alltäglichen Überleben, in dem sich reproduzieren. Und quasi unser Hauptaugenmerk liegt dabei, wie der Name schon sagt, der Kampagne auf der ABG Holding. Das ist die stadteigene Wohnungsbaugesellschaft und die hält rund 20%, also schon einen recht großen Anteil der städtischen Mietwohnungen. Anstatt sich halt auf ihren eigentlichen Auftrag, müsste man ja sagen, nämlich langfristig bezahlbaren Wohnraum für eben die Bevölkerung der Stadt Frankfurt bereitzustellen, agiert die ABG gewinnorientiert und erzielt jährlich einen sehr hohen Überschuss. Allein 2019 waren es knapp 70 Millionen Euro. Und wir verbinden halt mit dieser Frage, wem gehört die ABG, die Forderung, die städtische Wohnungsbaugesellschaft politisch stärker zu kontrollieren. Also all diese Forderungen, die sich eben in konkreten auch Aktionen in den letzten Jahren artikuliert haben, kann man sagen, haben zu kleinen Erfolgen geführt, diese Proteste von 2016 bis 2021 hier in Frankfurt. Aus SPD, CDU und Grünen bestehende Koalition hat auf eben viele Proteste reagiert und unter anderem eben auch die Einführung von Milieuschutzsatzungen in einigen Gebieten umgesetzt und die Aufstockung der Fördermittel für den Ankauf von Belegungsrechten beschlossen. Und bei Neubauprojekten wird genossenschaftlicher und gemeinwohlorientierten Akteuren mehr Handlungsspielraum gegeben. Gleichzeitig sehen wir halt auch, dass viel Bestand großen, profitorientierten, auch börsengelisteten, also eher am Finanzmarkt aktiven Wohnungsunternehmen gehören. Und da passieren parallel eben zu diesen, sage ich mal, kleinen Eingeständnissen der Politik eben weitere Luxussanierungen, die Mietpreise steigen, trotz Milieuschutzsatzung, so war es jedenfalls im Gallus. Ja, dafür haben wir einfach kein Verständnis. Deshalb bauen wir weiter Druck auf. Bei der ABG gibt es inzwischen einen Mietenstopp, also es kann nur noch um 1% pro Jahr angehoben werden. Jedoch eben vor dem Hintergrund auch der Corona-Krise, trotzdem weiter anhaltender Zwangsräumung und eben auch diesen Finanzialisierungstendenzen, die galoppierende Mieten bedeuten, müssen wir halt einfach dranbleiben an dem Thema.
Der Mietentscheid, der setzt ganz zentral bei der ABG ein, ne, weil die Frage ist natürlich jetzt, okay, die Mietpreise gehen durch die Decke, die Bodenpreise, die Immobilienpreise. Wo hat überhaupt die Stadt noch einen Handlungsspielraum, um das Geschehen einzugreifen? Und ein ganz zentraler Hebel, der ist eben die öffentliche Wohnungsbaugesellschaft ABG. Und das nimmt auch das Bündnis Mietentscheid zum Ausgangspunkt. Das hat sich 2017 im Dezember gegründet. Da sind über 40 zivilgesellschaftlichen Initiativen Mitglied. Ja, die haben dann einfach Forderungen aufgestellt, dass eben wenigstens die öffentliche Wohnungsbaugesellschaft ausschließlich bezahlbaren Wohnraum bereitstellt, ne? Und weil es eben bei den anderen Akteuren noch schwieriger ist, die zu beeinflussen. Deshalb haben die drei Forderungen gestellt und sich dann eben auch für den Mietentscheid entschlossen, als Bürgerbegehren ganz gezielt aktiv im Entscheid der Stadtverordnetenversammlung eigentlich im Endeffekt beschlossen werden soll. Und haben sich da viel Gedanken gemacht, viele Argumente ausgearbeitet, Finanzierungskonzepte erarbeitet. Das ist also eigentlich ein sehr voraussetzungsvolles Instrument, denn man braucht auch Beratung durch Anwälte oder eine Anwältin, auch sehr gute Arbeit gemacht hat, aber es ist einfach ein sehr voraussetzungsvolle Form des Protests. Es wäre aber eigentlich ein großer Hebel gewesen, um das Mietniveau in Frankfurt ein bisschen zu regulieren. Und also im Endeffekt beim Bürgerbegehren, da sammelt man dann Unterschriften. Da müssen eben die Leute unterschreiben für drei Forderungen. Und die waren eben beim Mietentscheid zum einen, also erstens, dass die ABG Frankfurt zum 1.9.2019, also ursprünglich war der Plan, das zur Europawahl damals zur Abstimmung zu bringen. Das hat dann alles nicht geklappt wegen Verschleppungstendenzen von der Stadt. Aber ursprünglich war der Plan eben ab 2019 im September baut die ABG nur noch zu 100% geförderte Wohnraum, also Sozialwohnungen und Mittelschichtswohnungen, also beides wird subventioniert. Die zweite Forderung war, dass die ABG Frankfurt Holding für alle Bestandsmieterinnen, die jetzt schon in einer ABG-Wohnung wohnen, und das sind ja eben relativ viele, weil die ABG eben 20% der Mietwohnungen besitzt in Frankfurt, und die eben vom Einkommen her Anspruch auf eine Sozialwohnung haben, also es haben 50% der Mieterinnenhaushalte, und bei denen jetzt aber die Miete noch höher ist, für die wird die Miete abgesenkt auf das Niveau von der Sozialwohnung, und das beträgt in Frankfurt 6,50 Euro pro Quadratmeter. Also das wäre wirklich eine ganz unmittelbare Maßnahme gewesen, mit der eigentlich auf einen Schlag wirklich schon mal für viele Haushalte das ein bisschen die Situation total verbessert hätte. Die dritte Forderung, die war, dass eben so alle Wohnungen, die in der ABG frei werden, durch Mieterfluktuation, die es eben immer gibt, dass die dann auch als Sozialwohnung oder als geförderte Wohnung, also im ersten oder im zweiten Förderweg, neu vermietet wird. Und so wäre einfach relativ rasch zu einer Ausweitung von bezahlbaren Beständen in Frankfurt gekommen. Genau, finanziert hätte das werden können, zum einen durch den Überschuss, den die ABG erwirtschaftet jedes Jahr, und gleichzeitig eben auch durch eine leichte Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes. Ja, das war alles genau durchkalkuliert. Dann kam es aber zu einem jahrelangen Rechtsstreit jetzt, wo immer, also genau, erstmal wurden natürlich die Unterschriften gesammelt im Januar 2019 und wurden die eingereicht, also 25.000 Unterschriften. Dann ging es aber zu einem Rechtsstreit, und das Rechtsamt der Stadt Frankfurt hat eben lange behauptet, es wäre aus juristischen Gründen abzulehnen, und ist da so klein gegangen. Ich gehe da jetzt nicht genauer drauf ein. Im Endeffekt hat es jetzt bis vorletzte Woche gedauert, bis der Mietentscheid endlich von, leider muss man sagen, endlich, also es hätte gar nicht so weit kommen müssen, dass er vom Verwaltungsgericht landet, aber er wurde jetzt eben vom Gericht verhandelt. Es ging also wirklich viele Schriftsätze hin und her. Im Endeffekt wurde es jetzt abgelehnt vom Verwaltungsgericht mit Verweis auf die defizitäre Haushaltslage der Stadt. Es wurde abgelehnt, genau. Ich glaube, es waren auch alle von der Initiative froh, weil das ist natürlich, sage ich mal, für eine politische Diskussion in der Stadt wirklich fatal, wenn es so lange dauert. Ja, niemand kann das mehr nachvollziehen. Was sind da jetzt die Schriftsätze, die da hin und her gehen? Gleichzeitig ist es wahnsinnig schwierig, eine Öffentlichkeit herzustellen über so einen langen Zeitraum. Und es ist schon auch ein enormes Ausbremsen der Stadt, das so lange rauszuziehen. Das ist wirklich eine entpolitisierende Strategie im Endeffekt vom sehr wichtigen Thema, das halt ganz viele Leute betrifft. Gut, es wurde jetzt abgelehnt. Ich glaube, das Bündnis berät gerade darüber, ob sie eben in Berufung gehen, weil das eben im Endeffekt bedeuten würde, dass eigentlich gar kein Bürgerbegehren mehr möglich ist, sobald es irgendwas kostet, weil man quasi alle Ausgaben, die die Stadt tätigt, erstmal so sogenannten kommunalen Pflichtausgaben zukommen müssen. Und da gehört aber das Wohnen nicht dazu, was für uns eigentlich nicht erklärlich ist, weil es eben ein ganz grundlegendes Bedürfnis von allen Menschen darstellt, dass das jetzt auch nicht einfach verzichtet werden kann. Deshalb ist die Überlegung, ob da noch Berufung eingelegt wird.
Genau, weil ich würde sagen, trotz irgendwie aller Ausbremsungsstrategien durch eben dieses Verschleppen aufgrund verschiedener vorgebrachter Verwaltungsvorgänge der Stadt, muss man sagen, hat das Bündnis über 4 Jahre lang wirklich konstant auch den wohnungspolitischen Diskurs in Frankfurt und darüber hinaus wesentlich geprägt. Denn es gibt auch andere Mietentscheide in anderen Städten. Es gibt auch in Bayern nochmal ein ähnliches Vorhaben, was sich eben nicht nur auf eine einzelne Stadt bezieht. Also es lässt sich auch einordnen in eine größere Bewegung, die eben Bürgerentscheide, beziehungsweise in Berlin ist es ja sogar ein Volksentscheid, nutzt, um quasi von unten Forderungen nach oben durch die Verwaltung auch zu bringen. Dieses innovative Konzept ist wirklich auch sehr stark rezipiert worden in den Medien, was uns freut, weil dadurch auch Aufmerksamkeit eben der Initiative Stadt für alle, aber vor allem diesem breiten Bündnis, was sich unter dem Mietentscheid eigentlich, kann man sagen, zusammengefunden hat, gegeben hat. Und nach den Kommunalwahlen jetzt im März 2021 hat zudem eben auch die neue Stadtregierung, ja jetzt aus SPD, Grünen und FDP und Volt, alle 3 Forderungen, die Johanna ja gerade schon erläutert hatte, des Mietentscheids, zumindest in abgeschwächter Form als Absichtserklärung in den Koalitionsvertrag mit aufgenommen. Das muss man wirklich nochmal betonen und darüber freuen wir uns sehr doll, auch wenn es natürlich irgendwie ein Geschmäckle hat, dass der Mietentscheid selbst abgelehnt worden ist und dann die Forderungen irgendwie in abgeschwächter Form im Koalitionsvertrag nur zu finden sind. Aber es ist auf jeden Fall ein riesengroßer Erfolg, der zeigt, dass es sich lohnt, trotz eben all dieser Hürden und Verlangsamungsversuche irgendwie am Ball zu bleiben. Und da sind wir auch ja einfach total dankbar, auch stolz darauf, dass eben so viele Menschen bzw. so viele kollektive Akteure hier in Frankfurt einfach immer weiter kämpfen und dranbleiben und sich nicht ausbremsen lassen. Wir sind einfach darauf gespannt, was in Zukunft davon umgesetzt wird, aber auch sehr zuversichtlich, dass durch Corona und überhaupt die aktuelle Lage nochmal deutlich wird, Wohnen ist ein Grundbedürfnis und quasi das wirklich Erste und Wichtige, was wir ja sichern müssen, um wirklich den Menschen auch Sicherheit in ihrem Alltag zu geben. Und vor diesem Hintergrund, dass jetzt irgendwie Millionen in die Aufrüstung gesteckt werden, wieder, weil man sagt, okay, wir brauchen irgendwie Sicherheit, richtig, Milliarden, scheint es uns doch irgendwo unverständlich, dass man sagt, aufgrund von der Haushaltslage kann man das Grundbedürfnis Wohnen, was ja wirklich die grundlegende irgendwie Sicherheit ist, um erstmal überhaupt ein Leben aufbauen zu können, kann man nicht finanzieren. Also da sagen wir, nee, so geht's nicht. Tun uns mit anderen zusammen und möchten eben am Samstag gemeinsam auf die Straße gehen und sagen, Aufrüstung, nein, danke, erstmal Grundbedürfnisse sichern und auch eine lebenswerte und zukunftsgerechte Stadt für alle heute, morgen und ja, überall durchzusetzen.
Das war jetzt nochmal eine kurze Erläuterung, was hier so die letzten 5 Jahre passiert ist. Und die Damen haben schon das Wochenende angesprochen. Darüber sprechen wir aber gleich. Und für euch erstmal eine kleine Pause. Wir sind jetzt wieder zurück hier beim Politopia-Magazin und auf Radio X, eurem nicht kommerziellen Stadtradio. Wir freuen uns, dass ihr noch dran seid. Am Apparat habe ich hier einmal Johanna und Tabea. Wir sprechen über den Housing Action Day. Wir kommen jetzt mal zu dem eigentlichen Wochenende, aber wir haben gerade ein bisschen zusammengefasst, was so passiert ist, ganz speziell hier in der Stadt, aber auch bundesweit. Trotzdem ist die bundesweite Aktion eine ganz wichtige Aktion, also auch deutsches Wohnen enteignen. Das klang so ein bisschen brutal. Also es ist in die Presse gekommen. Es hat sich ein kleines Standbein in den Medien erschaffen. Trotzdem würde ich sagen, also deutsches Wohnen ist einer dieser Player, aber ABG, wie ihr das auch beschrieben habt, ist auch ein Player hier in unserer Stadt. Die bauen natürlich ganz viel, aber die bauen tatsächlich nur teure Wohnungen. Ist das vielleicht eine Richtung, dass man sagt, ABG ist eigentlich eine städtische Einrichtung? Das heißt, die Bürgerinnen gehören zu der ABG Holding, hat sich aber verändert mit der Zeit. Die sind ja nur am Kaufen, Bauen und natürlich ganz teuer bauen. Was kann denn da nochmal zukünftig passieren? Welche Problematiken können uns entgegenkommen? Was kann da noch getan werden? Ich weiß zum Beispiel, Deutsche Wohnenteigner haben sogar eine Gesetzesgebung zusammengestellt, dass genau diese Enteignung anspricht, wie sie funktionieren können, was das natürlich für die Unternehmen bedeutet. Könnten wir uns das hier in Frankfurt vorstellen?
Wir haben ja jetzt eigentlich gerade darüber gesprochen, wie agieren Wohnungsunternehmen. In Deutschland ist es erstmal schon immer so geregelt gewesen, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Wohnen natürlich einer der zentralen Lebensbereiche gewesen ist, wo man gesagt hat, okay, hier müssen wir aufbauen, um eine Grundlage zu schaffen, um dann die sogenannte Wohlstandsgesellschaft überhaupt erst ins Laufen und in den Schwung zu bringen. Da haben eben massive staatliche auch Investitionen dazu geführt, dass auf der einen Seite staatliche oder sag ich mal öffentliche Unternehmen wie eben kommunale Wohnungsunternehmen, in Berlin sind es die landeseigenen Wohnungsunternehmen, selbst gebaut haben, als Bauherren aufgetreten sind. Gleichzeitig ist es in Deutschland auch schon immer so gewesen, dass eben auch private Akteure, also die öffentlichen Darlehen anzapfen können, um sozialen Wohnungen zu errichten. Und damit einher geht eben ja die Problematik, dass in Deutschland Sozialwohnungen nur temporär gebunden sind, so nennt man das. Und nach einer gewissen Zeit, so 15 bis 30 Jahre, wo dann die Darlehen auch abgestottert werden durch diejenigen Unternehmen, die eben angezapft hatten für den Bau der Sozialwohnung, nach dieser Periode fallen die dann quasi auf den freien Markt. In Deutschland wurde ja 1990 unter der schwarz-gelben Regierung Kohl diese Wohnungsgemeinnützigkeit abgeschafft. Wir hatten eine Gemeinnützigkeit. Man glaubt es heute kaum mehr und viele erinnern sich vielleicht auch gar nicht mehr daran, weil es so in weiter Ferne scheint. Aber wir hatten mal eine Gemeinnützigkeit, die Unternehmen, die darunter gefallen sind, auch kommunale, dazu verpflichtet hat, kostendeckend, also maximal 4% Gewinn zu erwirtschaften, um die dann aber auch wieder zu reinvestieren. Diese Gesetzgebung wurde eben abgeschafft, sodass auf der einen Seite die aus der Bindung fallenden Sozialbestände zum Beispiel auch bei Werkswohnungen aufgekauft wurden durch Private Equity Fonds, die inzwischen Vonovia und Co. Deutsche Wohnen heißen und so weiter. Aber eben auf der anderen Seite auch kommunale Unternehmen ihre Bestände inzwischen anders bewirtschaften. Nämlich nicht mehr gemeinnützig und kostendeckend, sondern leider eben auch gewinnorientiert. Und diese Kombination, dass sich die gesamte Wohnungswirtschaft und Bewirtschaftungsweise krass verändert hat, parallel dazu oder, sage ich mal, auf größerer Bühne kommen noch Globalisierung, Liberalisierung von Finanzmärkten hinzu. Das Bauen ist einfach extrem attraktiv geworden. Es gibt einfach kaum jemand mehr, der, sage ich mal, für das Grundbedürfnis tut, sondern meistens wird gebaut und bewirtschaftet, um auch Profit daraus zu schlagen. Es ist richtig, in Berlin gibt es eben das Enteignungsbegehren. Da wurden knapp 350.000 Unterschriften gesammelt und eben die Forderung artikuliert, dass auf Basis des Grundgesetzes Artikel 15 im Interesse der Allgemeinheit Wohnungsbestände von eben Wohnungsunternehmen, großen finanzmarktorientierten Wohnungsunternehmen wie Vonovia, LEG, Deutsche Wohnen und Co. enteignet werden beziehungsweise ganz zentral vergesellschaftet werden. Da geht es eben dann nicht nur darum, dass der Profit- und Vermarktungslogik entgegengesetzt wird, Wohnen als Grundbedürfnis zu organisieren, sondern dass eben auch eine demokratische Mitbestimmung von den Mieterinnen und Mietern mit eingeführt werden soll. Die ABG ist natürlich jetzt anders organisiert, ist keins dieser riesengroßen Wohnungsunternehmen, sondern ein städtisches Wohnungsunternehmen. Und da könnte eben der politische Einfluss, der eigentlich auch schon besteht, denn im Aufsichtsrat sitzen nun mal Vertreterinnen aus der Stadtpolitik, der könnte genutzt werden, weil ja auch irgendwo die Bewirtschaftungsweise und die Strategien festgelegt werden, also die Handlungsprinzipien, nach denen die ABG eben agiert.
Also bezüglich der Übertragbarkeit von der Deutsche Wohnen und Co. Enteignen-Kampagne auch auf andere deutsche Städte. Ich weiß jetzt, dass es zum Beispiel in Hamburg, also auch im Stadtstaat, dass es da auch Initiative gibt, das zu starten. Wir haben hier als in Hessen einfach ein Flächenland, also auch in Nordhessen, in ländlicheren Regionen ganz andere Problematiken als in den Städten. Das sieht man auch eben bei den Baulandpreisen, also bei den Grund- und Bodenpreisen. Die sind in Frankfurt einfach um ein Vielfaches teurer als in den Umlandkommunen. Was aber eben diese massive Zustimmung auch, die die Deutsche Wohnen und Co. Enteignen-Kampagne jetzt eben bei der Abstimmung dann im September letztes Jahr, da haben quasi für die Kampagne mehr Wählerinnen abgestimmt als für alle, glaube ich, für alle Parteien insgesamt zusammen oder so. Also jedenfalls war immer ein riesiger Rückhalt in der Gesellschaft, der eben für diese, der scheinbar eben für notwendig ansieht, darüber zu sprechen, welche Preise werden da aufgerufen und wie kann man das eigentlich wieder gesellschaftlich demokratisch kontrollieren. Oder das macht ganz, ganz stark deutlich, dass eben Preise, wie sie eben aufgerufen werden, die sind einfach gesellschaftlich konstruiert und man muss einfach mit politisch Instrumente finden, die, sag ich mal, irgendwo einen Cut machen. Ja, also es geht halt nicht, dass die Preise immer weiter steigen. Wir haben jetzt in Frankfurt am Main Kosten Grund und Boden 10.000 Euro pro Quadratmeter. Das ist also vor diesem Hintergrund, es ist wahnsinnig schwierig für die Kommunen zu agieren, ne? Zumal vor dem Hintergrund, dass dann kommunale Kassen jetzt schon knapp sind, so oder so. Ne? Da muss man einfach Instrumente finden und das macht eben die Enteignungskampagne in Berlin. Die entwickeln eben ein Instrument, wo es möglich ist oder wo es notwendig ist, sogar andere Arten von Preisberechnung zu etablieren oder so. Es wäre natürlich absurd, wenn Deutsche Wohnen und Co. jetzt entschädigt werden zu einem Marktpreis und sozusagen für ihre Spekulation noch vom Staat ausgezahlt werden. Das kann natürlich nicht die Lösung der Probleme sein. Deshalb brauchen wir auch hier in Frankfurt zum Beispiel ja Formen, an dem Boden anders zu erwerben. Ja, zum Beispiel, wenn die Stadt jetzt Boden ankaufen will, kann die nicht dafür 10.000 Euro pro Quadratmeter. Das sollte die, finde ich, nicht dafür zahlen. Ja, da muss man andere Instrumente entwickeln. Und ich denke mal, das ist jetzt der Beginn der Debatte. Viele Leute fordern auch ein, dass es sowas gibt wie ein preisgedämpftes Vorkaufsrecht. Ja, also dass eben Milieuschutz ein Teil davon oder ein ganz zentraler Teil davon war, auch immer die Option für die Kommune, ein Vorkaufsrecht auszuüben. Das Problem ist aber dabei oft, oder das Problem war da, solange es möglich ist, eben das nach dem Gesetz zu machen, ist, dass die Marktpreise bezahlen müssen und diese sind eben auch schon absurd hoch. Also wo sind sozusagen die Grenzen, dass man da eine Spekulation nicht noch weiter befeuert durch, sage ich mal, notwendige Schritte, wie zum Beispiel die Ausweitung des kommunalen Bestandes und dessen demokratische Kontrolle. Da sind uns leider ein bisschen die Hände gebunden, wenn man da nicht andere Formen findet, wie das weit unter Marktpreis stattfinden kann.
Das ist verheerend.
Ja. Genau.
Jetzt nochmal auf die Aktion zu gehen. Am kommenden Samstag, den 26. wird es im Gallus das Housing Action Day hier in Frankfurt passieren und beginnen. Aber dieses ist tatsächlich bundesweit und es ist europaweit. Vielleicht nochmal kurz zur Aktion am Wochenende.
Also der Housing Action Day, das Datum ist nicht zufällig gewählt, weil Ende März markiert eben den Zeitpunkt, wo das Moratorium für Zwangsräumung in Frankreich endet. Also in Frankreich werden eben wenigstens in den Wintermonaten Menschen nicht zwangsgeräumt. In Deutschland ist das leider nicht der Fall. Da sind auch jetzt in den Wintermonaten, auch bei Stadt für alle hatten wir dazu öffentliche Aktionen, Menschen zwangsgeräumt worden. Also ihnen ist quasi die Lebensgrundlage entzogen worden. Aber eben aufgrund dieses Zeitpunktes, der in Frankreich das Ende des Moratoriums markiert, findet der Housing Action Day eben immer Ende März statt. Und unsere Aktion ist eben hier in Frankfurt am 26. März. Bundesweit gibt es aber eben auch Aktionen und ja, wie eben schon gesagt wurde, auch europaweit, also die European quasi Action Coalition for the Right for Housing, da organisieren sich verschiedene Städte beziehungsweise bundesweit eben Menschen aus verschiedenen Städten und schauen eben, wie man auch diese Forderungen bündeln kann. Denn es geht ja eben ganz konkret darum, wie kleine, einzelne, ganz konkrete Vorhaben, wie hier in Frankfurt die Grüne Lunge oder die Proteste von Mieterinnen in der Wallauer und Knorrstraße, die bei Vonovia mieten im Gallus, wie sich das eigentlich einordnen lässt und in größeren Zusammenhang stellen lässt, eben Wohnen einzufordern als Grundbedürfnis. Denn Wohnungspolitik wird auch auf europäischer Ebene mitentschieden durch sowas wie Wettbewerbsregulierung, die dann wieder die Wohnungsunternehmen und deren Politik mit beeinflussen. Und deshalb ist es auch wichtig, sich immer ganz konkret natürlich einzeln um Stadtteile und konkrete Projekte zu kümmern, aber eben auch mit anderen Partnerinnen und mit anderen Initiativen sich zu vernetzen, Austausch zu schaffen, wie wir eben von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen in Berlin lernen durften, Organizing quasi dort auch mitgelernt haben, nach Frankfurt getragen haben, jetzt hier vor Ort praktizieren. So findet das eben auf sehr vielen Ebenen statt und da quasi skalenmäßig wird von unten nach oben und von oben nach unten gelernt und kommuniziert. Es gibt ein Buch von Stadt für alle, was jetzt gerade herauskam, wo halt viele Dinge, die wir beschrieben haben und die ja auch echt komplex sind, also gerade sowas wie der Mietentscheid ist halt super schwer zu verstehen und ich tue mich da selbst immer schwer, die ganzen Zahlen und Bürgerbegehren und Volksentscheid irgendwie mal klar zu bekommen, was ist. Und da kam jetzt gerade ein Buch raus, wo quasi Leute von der humanen Geografie, aber eben auch Aktivistinnen und so weiter zu stadtpolitischen Kämpfen einerseits, aber auch zu konkreten Orten wie dem Gallus und der Gentrifizierung dort oder eben auch mal ein bisschen peripheren Stadtgebieten und eben auch wo sich die einzelnen Akteure nochmal vorstellen, die sich unter Stadt für alle firmieren. Das kam jetzt gerade raus, das Buch, letzten September. Hier beim Housing Action Day in Frankfurt kommen all die Themen, die wir jetzt schon besprochen haben, wieder auf die Agenda. Die Mieten sind gestiegen, die Situation für Obdachlose hat sich dramatisch verschlechtert während der Pandemie. Es gab und gibt eben immerhin weiter Zwangsräumungen, auch durch öffentliche Wohnungsunternehmen wie die ABG. Es sind 1000 Geflüchtete, jetzt mit dem Ukraine-Krieg kommen immer noch mehr. Diese werden in Notunterkünften untergebracht, die einfach alles andere als menschenwürdig sind. Migrantisierte Menschen und Personen mit geringem Einkommen werden systematisch ausgeschlossen, werden diskriminiert auf dem Wohnungsmarkt und auch kulturelle Freiräume, bezahlbarer Wohnraum, all das ist Mangelware und wird immer weniger. Deshalb haben wir den Frühling der stadtpolitischen Kämpfe ausgerufen. Also der Housing Action Day markiert so ein bisschen den Zenit von einigen Aktionen, die jetzt schon in den letzten Wochen auch gelaufen sind. Vielleicht waren einige der Zuhörenden auch schon im Pupille-Kino. Da hatten wir den Film gezeigt, Start Wearing Purple, wo nochmal die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen besprochen wurde. Wir hatten eine Veranstaltung, wo nochmal der Mietentscheid auch irgendwie in Rekapitulation dargestellt hatte, was eigentlich gelaufen ist seit der Gründung des Bündnisses 2018. Jetzt sind wir quasi bei der großen Demo angekommen, die am kommenden Samstag stattfinden wird. Die Themen, die aufgerufen werden, sind bezahlbarer Wohnraum, Enteignung großer Wohnungskonzerne, sozialökologische Stadtentwicklung, solidarische Nachbarschaftshilfe, selbstverwaltete kulturelle Freiräume, vieles mehr. Ganz konkret, es geht um 16 Uhr los mit einer zweistündigen Demo und dann abends gibt es noch im offenen Haus der Kulturen am Campus Bockenheim ab 18 Uhr so einen informellen Barabend, dann ab 20 Uhr Party in Politics, also es wird auch eine kleine Podiumsdiskussion nochmal geben, während der Demo eben verschiedene Redebeiträge. Wir haben insgesamt 5 Stationen geplant. Es geht los im Gallus, weil wie gesagt, das Gallus als ehemaliges ArbeiterInnenviertel mit Industriegeschichte, aber eben auch KZ-Geschichte um die Adlerwerke herum inzwischen zu einer sehr luxuriösen Wohngegend geworden ist, wo sich viele Konflikte und vor allem eben das Thema Gentrifizierung in kondensierter Form beobachten lässt. Deshalb möchten wir eben durchs Gallus laufen und da ein paar Stationen machen, werden anfangen an der Hufnagelstraße, wo uns Fridays for Future unterstützen. Es wird Beiträge geben, Redebeiträge zu Klimagerechtigkeit, das solidarische Gallus. Die werden etwas zu solidarischer Nachbarschaftshilfe berichten. Menschen vom Wagenplatz werden berichten und Mieterinnen und Mieter von Vonovia werden von ihren Kämpfen der letzten Jahre etwas erzählen. Die zweite Station ist dann der Grand Tower am Güterplatz. Der Güterplatz ist inzwischen Schauplatz von diversen Wohnprojekten, unter anderem auch von der ABG mit einem großen Banner Wohnen für alle. Stellen wir allerdings in Frage, denn was da realisiert wird, ist eben nicht für alle erschwinglich. Und der Grand Tower ist eine große Entwicklung, die von John Slang LaSalle beworben wird, wofür wirklich viele Millionen Loftwohnungen in einem Luxus-Wohntower von 172 Metern Höhe vermietet werden, beziehungsweise auch als Eigentumswohnung verkauft werden. Es ist uns schleierhaft, wie überhaupt dieses Wohnprojekt durchgewunken werden konnte politisch. Und da wird es eine Aktion von der interventionistischen Linken geben, die eben über diese Phänomene Luxusquartiere, Luxuswohnungen und aber was man dagegen auch tun kann, aktivistisch berichten wird. Weiter geht es dann zum Polizeipräsidium, dem ehemaligen, diesem großen Gebäude an der Mainzer Landstraße gegenüber der Volksbank. Da wird der AStA uns unterstützen und etwas zu studentischem Wohnen sagen. Kurz Klammer auf, das Polizeipräsidium ist eben Landesfläche. Das Land ist ja auch zuständig, weil wir nun mal die Hochschulgesetzgebung auf Landesebene regeln, eben auch zuständig für studentisches Wohnen. Inzwischen sind Wohnungspreise nicht mehr bezahlbar für Studierende in Frankfurt. Da wird nochmal thematisiert, warum das Polizeipräsidium denn jetzt so entwickelt wird, wie es entwickelt wird, beziehungsweise kritisiert, nochmal auf das Thema studentisches Wohnen in Frankfurt eingegangen. Dann ist die nächste Station Nummer 4, Grand Hotel Hessischer Hof. Da wird nochmal von Stadt für alle zum Thema Zwangsräumung etwas gesagt. Seebrücke wird nochmal zur Situation von Geflüchteten und Wohnungslosen berichten. Und es wird auch nochmal darauf eingegangen, was es eigentlich für eine widersprüchliche Logik ist, eben in Kriegs- und Rüstungsindustrie zu investieren, weil parallel dazu am 26. auch noch eine Messe dann stattfindet, die sich mit Rüstung und Militärsicherheit beschäftigt. Da wird dieser Widerspruch nochmal auch thematisiert. Und dann quasi ja Ende und letzter Haltepunkt ist das offene Haus für Kulturen. Da wird der Mietentscheid nochmal berichten, eben von den Auseinandersetzungen, die Johanna schon dargestellt hatte. Es gibt noch einen Beitrag zu kulturellen Freiräumen. Zur Grünen Lunge wird nochmal was dargestellt werden. Vor allem soll die Demo eben Lust und Laune machen, gemeinsam auf die Straße zu gehen, Stärke zu zeigen, zu sagen, hey, wir sind viele, wir sind eigentlich so gut wie alle, wir wollen zusammen bunt in der Stadt wohnen, wir wollen die Stadt wieder für uns haben und nicht sehen, wie sie eigentlich verkauft wird und ihre Seele dadurch verliert, dass sie als Profitmaschine ausgemolken wird. Da wollen wir einfach eine gute Zeit miteinander haben, laut sein und dann abends aber auch feiern, bisher erreichten Erfolge und die hoffentlich noch zukünftig wachsende ja, Koalition von Menschen und Bündnissen, die eben dafür kämpft, dass Frankfurt und auch alle anderen Städte lebenswert bleiben und in Zukunft Platz für alle haben. Wir laden natürlich sehr herzlich ein, freuen uns über viel Unterstützung, freuen uns über gute Laune, bunte Banner, Luftballons und hoffentlich ein bisschen Vergesellschaftungsgeist in Frankfurt.
Falls ihr noch weitere Informationen haben wollt, dann gibt es housing-action-day.net. Da gibt es weitere Punkte, das, was gerade Tabea erläutert hat, was am 26. erwartet wird. Am 25. gibt es tatsächlich Fridays for Future. Da ist auch die Thematik der Globalisierung, da ist auch die Thematik der Gentrifizierung, des Klimaschutzes und ist auch in Kooperation mit dem Housing Action Day, wobei am Freitag geht es schon um 12 Uhr los an der Bockenheimer Warte und zur Alten Oper. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für eure Worte. Tabea, Johanna, wünsche euch weiterhin viel, viel Erfolg bei eurer Arbeit und euren Aktionen. Ja, das war jetzt von meiner Seite das Politopia Magazin mit dem Thema Housing Action Day 2022, das jetzt am kommenden Samstag findet. Vielen Dank fürs Zuhören. Wünsche euch alles Gute und bis dahin, Tabea, Johanna, vielleicht sieht man sich ja.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und danke auch ja, für die Möglichkeit, nochmal etwas unseren Housing Action Day zu bewerben. Großartiges Programm Politopia. Bis Samstag dann. Tschüss.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss. Ja, das war jetzt das Politopia Magazin. Dieses Interview wurde vor der Sendung aufgenommen und damit es hier bei euch auf dem nicht kommerziellen Stadtradio Radio X gesendet wird. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Ciao.